wenn dann alle da sind, würden wir jetzt anfangen. Herzlich willkommen zu Ophthalmania, unserem Podcast über die Augenheilkunde. Wir drei sind Ärzte an der Uniklinik Göttingen und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt erstmal vor. Wir haben da zum einen...
Ja, ich bin die Nina. Ich bin Fachärztin in Febo seit 2 Jahren, schon seit 7 Jahren hier an der Uni Göttingen und bin Netzhaut spezialisiert, mache seit 4 Jahren hier Netzhautchirurgie, habe auch so eine kleine spezielle Mikropuls-Lasersprechstunde für CCS-Patienten, spezielleres Krankheitsbild und bin auf jeden Fall Netzhautliebhaberin.
Und ich bin die Patricia, ich bin Assistenzärztin im 4. Jahr hier an der Uniklinik und ich darf jetzt gerade mit der Vorderabschnittschirurgie beginnen und betreue hier die Netzhautdystrophie-Sprechstunde und habe sehr viel Spaß dabei. Und dann haben wir noch unseren Techniker.
Hey, ich bin der Mohammed, der IT-Typ.
Genau, Mohammed ist auch eigentlich Facharzt und Febo hat zusammen mit mir die Prüfung in Paris gemacht vor 2 Jahren und möchte aber erstmal im Hintergrund bleiben. Ja, wir haben uns überlegt, überhaupt den Podcast zu machen. Wir kamen auf die Idee, weil es eigentlich noch keinen Podcast für Augenheilkunde bisher gibt. Und wir hören selber gerne einige Podcasts. Und zudem gibt es hier an der UMG schon den Yuan-Podcast. Das sind die Young Urban Anesthesiologists. Und die helfen uns auch gerade ein bisschen mit Tipps und dem Equipment weiter.
Und unsere Zielgruppe sind erstmal Studenten und Assistenzärzte, gerade auch zur Wiederholung dann für den Facharzt. Und wir überlegen, ob wir das später dann vielleicht ausbauen und dann auch regelmäßig wissenschaftliche Updates geben.
Ja, dann können wir eigentlich anfangen, würde ich denken. Über was wollen wir heute sprechen, Patricia?
Ja, ach.
Naja, eigentlich haben wir uns schon ein bisschen was überlegt.
Ja, genau. Wir haben uns schon ein Thema überlegt natürlich. Und heute wollen wir uns erstmal der Ablatio Retina widmen, also der Netzhautablösung. Und was heißt erstmal Ablatio überhaupt? Also Ablatio ist lateinisch und steht für Entfernung. Und dann gibt es noch das Wort Amotio. Die beiden Begriffe kann man synonym verwenden. Das heißt, es bedeutet das Gleiche, einfach Entfernung. Ablation kennt man sonst noch aus dem medizinischen Bereich auch als Entfernung von Körpergewebe.
Ja, und bei dieser Entfernung des Körpergewebes handelt es sich halt um die neurosensorische Netzhaut mit ihren vielen Schichten, die sich separiert vom retinalen Pigmentepithel. Also entsteht dort ein neuer Hohlraum, der flüssigkeitsgefüllt ist zwischen den Photorezeptoren und dem retinalen Pigmentepithel.
Genau, und da komme ich jetzt mit der Embryo um die Ecke. Wieso haben wir denn nämlich überhaupt diesen Raum? Und zwar haben wir ja den Augenbecher, der sich einstülpt und dadurch entstehen 2 Schichten, die dann direkt aufeinander liegen. Das ist eben das RPE und dann die neurosensorische Netzhaut. Das heißt, physiologischerweise liegen diese beiden Schichten direkt aufeinander und ein wirklicher Raum besteht da gar nicht. Der entsteht dann eben erst, wenn zum Beispiel Flüssigkeit dazwischen strömt.
Kommen wir jetzt zur Einteilung der Netzhautablösung. Es gibt 3 Formen, in die sie eingeteilt werden kann. Das sind einmal die regmatogene, die exudative und die traktive Ablatio. Zunächst zur häufigsten, zu der regmatogenen Ablatio. Regma bedeutet Riss im Griechischen und dieser Riss führt dann durch Glaskörperzug dazu, dass der Glaskörper unter die Netzhaut, also in diesen Hohlraum, den wir gerade beschrieben haben, sich dort ansammeln kann. Die typische regmatogene Ablatio ist so wellig anzusehen und blasig, manchmal auch sehr hochblasig. Und in 90% der Fälle liegt hier eine hintere Glaskörperabhebung zugrunde. 85% haben ungefähr ein Hufeisenvorrahmen als Ursache und andere Netzhaut, der Rest ungefähr andere Foramina. Typisch ist auf jeden Fall, dass hier ein Riss vorhanden sein muss, auch wenn man ihn manchmal zu Beginn nicht findet. Bei den Pseudophaken ist das manchmal schwierig, weil das kleine periphere Risse sein können. Bei den regmatogenen Ablationis, die noch phak sind, also die noch ihre eigene Linse haben, findet man dann doch eher meistens ein Hufeisenvorrahmen.
Dann haben wir die exudative Ablatio. Das ist in der Regel eine sekundäre Ablatio. Wir haben ja also eine andere Ursache. Und grundsätzlich ist es so, dass hier die Blutretinaschranke zerstört ist und dadurch kann Flüssigkeit eindringen in diesen subretinalen Raum. Diese Ablatio stellt sich eher ein bisschen glatter dar, hat also nicht die Wellen, die wir so typischerweise bei der regmatogenen Ablatio sehen, ist aber auch häufig blasig, konvex, kommt einem also im Auge sozusagen entgegen, wenn man ins Auge reinschaut. Und ganz typisch hierbei ist, dass die Patienten das zunächst oft gar nicht merken oder nur eine schleichende Sehverschlechterung haben. Und wenn man den Patienten lagert, verschiebt sich diese Flüssigkeit auch häufig. Also die Ablatio stellt sich zum Beispiel beim sitzenden Patienten anders dar als beim liegenden Patienten, weil die Flüssigkeit der Schwerkraft folgt. Und wir hatten ja schon jetzt gesagt, dass es eine sekundäre Ablatio ist. Ursachen sind ganz typischerweise zum Beispiel Tumoren wie das Aderhautmelanom oder aber auch ein Helmangiom, und auch Metastasen können zugrunde liegen. Dann kann es auch eine entzündliche Genese sein, wie zum Beispiel bei einer Skleritis oder einer posterioren Uveitis. Die CCS, also die Chorioretinopathia centralis serosa, geht ja auch mit einer neurosensorischen Abhebung einher, ist also auch im Prinzip eine kleine Ablatio. Und als Ursache kommen auch noch kongenitale Anomalien in Betracht, wie zum Beispiel die Morning Glory Papille oder auch die Grubenpapille. Und zu den Tumoren und auch zu Uveitis und CCS machen wir aber später nochmal einen weiteren Podcast, eine weitere Folge, da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht näher drauf eingehen.
Dann gibt es noch die traktive Form der Netzhautablösung. Hier haben wir eine eher steifere Netzhaut mit starren Falten. Und im Gegensatz zu exudativen und zu rheumatogenen sieht man auch hier eher eine konkave Wölbung. Also das Ganze wird so nach innen gezogen. Und das Ganze entsteht durch epiretinal neu gebildetes Gewebe, was dann die Netzhaut vom retinalen Pigmentepithel wegzieht. Und sekundär kann dann auch ein Loch natürlich dabei entstehen. Ganz typisch als Beispiel sind hier die Diabetiker zu nennen mit ihren Proliferationsmembranen, wo diese traktive Ablatio entsteht. Weitere Beispiele sind dann auch noch die Retinopathia prematurum oder auch hereditäre Vitreoretinopathien, die eher seltenere Erkrankungen sind wie Fieber, Stickler und Coats.
Und das ist ja häufig dann auch kombiniert, ne, rheumatogen und traktiv.
Genau, da kann dann sekundär dann auch das Loch einfach entstehen.
Ja. Ja, Nina, und wenn wir jetzt darüber sprechen, wieso sich die Netzhaut ablöst, wieso bleibt die Netzhaut dann überhaupt dran?
Man kann sich das so vorstellen, das retinale Pigmentepithel, das hat ja so eine Pumpfunktion und das pumpt die ganze Zeit schön Ionen und Wasser aus der Matrix, die zwischen den Photorezeptoren und dem RPE ist, wieder zurück in die Aderhaut. Und diese Matrix fungiert zudem dann auch noch wie ein Kleber und dadurch wird das Ganze auch dran gehalten. Zudem ist auch die Aderhaut osmotisch mit vielen Proteinen sehr proteinreich und hat dadurch diesen osmotischen Druckgradient, dass das Wasser auch zurückgehalten wird in der Aderhaut.
Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, nämlich die rheumatogene Ablatio. Das ist die häufigste Ablatio-Form und wir hatten ja schon gehört, dass Rheuma griechisch ist und für Riss oder auch Pause steht. Und die typischen Symptome bei einem Patienten sind dabei Blitze, Rußregen oder ein Schatten und daneben auch eine Sehverschlechterung. Und wodurch entstehen diese Symptome überhaupt? Also die Blitze entstehen dadurch, dass die Photorezeptoren den Zug des Glaskörpers wahrnehmen. Der Glaskörper zieht eben an den Photorezeptoren und an der gesamten Netzhaut. Und die Photorezeptoren bemerken eben nur, dass ein Reiz da ist und sie können es nicht unterscheiden, ob das Lichteinfall ist oder eben Zug. Das kennt man vielleicht auch, wenn man mal einen Schlag aufs Auge bekommen hat, diese berühmten Sternchen, die man dann sieht, das wird einfach als Lichtphänomen wahrgenommen. Der Rußregen entsteht dadurch, dass auch kleine Gefäße einreißen können und die Blutzellen in den Gefäßen schwimmen dann in den Glaskörper hinein und die werfen einen Schatten und dadurch sehen wir dann eben auch schwarze Punkte. Und wenn sich die Netzhaut richtig ablöst, wird das als Schatten wahrgenommen. Da hat man dann ein relatives Skotom und dieser Schatten kann entsprechend der Netzhautablösung dann auch immer größer werden und eben auch ins Zentrum gelangen, was dann eine deutliche Sehverschlechterung macht.
Das ist ganz wichtig, dass man die Patienten auch immer wieder über diese Symptome aufklärt, dass die Patienten wirklich sich bewusst sind, vor allem die schon mal ein Netzhautloch hatten oder eine Netzhautablösung, wenn die dann am anderen Auge oder auch an dem Auge, was schon abgelöst war, wieder solche Symptome wahrnehmen, dass die sofort am selben oder nächsten Tag zum Augenarzt gehen sollten. Differentialdiagnostisch muss man natürlich aber so ein bisschen bei diesem Rußregen, also auch an Mousse Volans denken, weil Glaskörperfloater haben natürlich auch viele Patienten. Also nicht jeder, der berichtet über neue schwarze Punkte oder Mücken, die er sieht, hat dann sofort dann auch einen typischen Rußregen mit Blutungen im Glaskörperraum. Dann kommen wir jetzt zu den Risikofaktoren für eine Netzhautablösung. Und als allererstes ist hier das Alter zu nennen. Das Alter sorgt einfach dafür, dass der Glaskörper sich nach und nach verflüssigt, dass eine sogenannte Synerese eintritt. Und der ist dann auch der Glaskörper der Schuldige, dass sich die Netzhaut dann dadurch ablöst. Der Glaskörper generell, kann man erstmal sagen, besteht zu 98% aus Wasser. Und der Rest sind Proteoglykane, also Hyaluronsäure oder auch Kollagene. Und das Kollagen haftet an der Internal Limiting Membrane oder der ILM oder Membrana Limitans Interna auch genannt. Und dadurch, dass das Ganze sich verflüssigt, vom Gel sozusagen zur flüssigen Substanz wird, beginnt dieser Prozess der Synerese und das beginnt auch schon im Kindesalter. Und das kann dann halt durch Zug an der Netzhaut zu Löchern führen.
Ja, und der Glaskörper dient zunächst also erstmal der Stabilität und dass der Bulbus überhaupt eben seine runde Form behält und auch dem Licht durchtritt. Aber durch diese Synurese verliert er im Laufe des Lebens an Transparenz. Und er sitzt an manchen Stellen relativ fest, an anderen haftet er eben auch nur ganz locker an der Netzhaut. Und sehr feste Anheftungsstellen sind die Basis des Glaskörpers, also im Bereich der Ora Serrata. Dann sitzt er auch sehr fest an der Papille und etwas weniger fest oder nur schwach haftend liegt er an den Gefäßen an und auch periphoveal. Und wenn man Narben an der Netzhaut hat oder chorioretinitische Narben zum Beispiel, haben wir auch hier eine feste Adhäsion. Und wenn sich der Glaskörper jetzt abhebt, dann geschieht dies in der Regel zuerst periphoveal, weil da die Anheftung eben, wie gesagt, nicht so stark ist. Dann aber auch an der Papille, das kann man dann manchmal auch als Weißring sehen, also diese hintere Glaskörpergrenzmembran, die sich abgehoben hat, dass man dann so einen richtig weißlichen Ring über der Papille schweben sieht. Den nennt man auch Matejani-Ring, das kennen vielleicht auch einige. Und zuletzt löst er sich dann an der Glaskörperbasis, also im Äquatorbereich.
Und die hintere Glaskörperabhebung, also dass der Glaskörper sich hier hinten abhebt, die ist am häufigsten zwischen dem 60. und dem 70. Lebensjahr, muss man sagen. Dass da ist einfach das Risiko am allergrößten für eine Netzhautablösung. Und man kann sagen, so bei 30- bis 60-Jährigen ist bei 10% der Patienten oder der Bevölkerung schon eine hintere Glaskörperabhebung vorhanden. Und bei über 70-Jährigen ist dann schon in über 60% der Fälle hinter der Bevölkerung der Glaskörper abgehoben.
Welche Patienten haben denn jetzt überhaupt ein erhöhtes Risiko für eine Netzhautablösung? Das sind vor allem Patienten, die schon mal operiert worden sind am Auge. Also nach einer Kataraktoperation zum Beispiel liegt das Risiko bei 0,2%. Wenn die Operation unkompliziert verlaufen ist. Anders ausgedrückt kann man auch sagen, das Risiko ist dann viermal so hoch. Das ist vielleicht etwas besser vorstellbar. Und wenn die Kataraktoperation kompliziert war, dann haben wir sogar ein Risiko von 15%. Also zum Beispiel, wenn eine Kapselruptur aufgetreten ist. Und das wiederum anders ausgedrückt wäre 42 mal höher. Also diese Patienten muss man wirklich gut kontrollieren und gut aufklären, weil das Risiko für die Netzhautablösung hier wirklich deutlich erhöht ist. Auch gerade, wenn die Patienten noch relativ jung waren bei der Katarakt-OP, ist das Risiko auch deutlich erhöht.
Vor allem in den ersten 6 Monaten nach Kataraktoperation muss man da schön kontrollieren. Genau. Dann ein weiterer Risikofaktor sind die letzte Generationsareale, sogenannte Gitterareale. Dort ist eine ausgeprägte vitreoretinale Adhäsion vorhanden. Insgesamt ist das relativ häufig. 6 bis 10% der Bevölkerung haben diese letzte Areale. Und hier können halt Löcher entstehen. Oft sind die auch bilateral vorhanden an beiden Augen. Für eine Ablatio ist die Ursache ein letztes Degenerationsareal, aber eher nur so in 25% der Fälle. Das Ganze sollte dann behandelt werden, wenn eine hohe Myopie besteht, wenn der Patient Symptome hat oder eine Ablatio am anderen Auge. Wenn man intraoperativ solche letztes Degenerationsareale sieht, sollte man da schon einen Kryoherd draufsetzen oder das Ganze lasern.
Und hier ist noch ganz wichtig daran zu denken, dass diese Kontrollen zwar gut und wichtig sind, aber dass trotzdem 70% aller Ablationen eben in Arealen entstehen, also die Löcher, die dafür dann verantwortlich sind, in Arealen entstehen, die vorher komplett unauffällig waren, komplett unauffälliger Netzhaut. Dann haben wir die Myopenpatienten. Bei der Myopie ist das Auge zu lang, also der Bulbus ist zu lang angelegt, die Brechkraft ist zu hoch, der Brennpunkt liegt vor der Netzhaut und der Glaskörper und die Netzhaut an sich sind aber gleich angelegt wie bei emmetropen Augen. Und das führt dazu, dass sich die Netzhaut also insgesamt dünner ausspannt, sozusagen im Bulbus. Und durch diese dünnere Netzhaut ist hier das Risiko für Löcher eben auch höher. Und myope Patienten haben auch häufiger Degenerationsareale, wie die eben beschriebenen Lattice-Areale. Und das Risiko für ein Degenerationsareal bzw. für eine Netzhautablösung dann steigt eben proportional mit der Myopie. Und wenn wir einen Patienten haben, der mehr als 6 Dioptrien myop ist, dann hat er ein dreifach erhöhtes Risiko für eine Netzhautablösung.
Ein weiterer Risikofaktor von den Netzhautdegenerationsarealen sind Meridionalfalten. Das sind so Ora-Ausbuchtungen, so Falten, die man ganz peripher sehen kann. Vor allem superonasal befinden die sich. Insgesamt haben 20% aller Augen welche. Das ist schon relativ häufig auch. Und wenn die intraoperativ sichtbar sind, sollten die auch mitbehandelt werden. Wir wollen jetzt hier auch nicht auf alle Degenerationsareale eingehen, wie Pflastersteine, Schneckenspuren. Da gibt es noch zig andere. Mhm. Aber das sind halt die, die jetzt am meisten mit Netzhautablösungen assoziiert sind, die wir bisher genannt haben, die Meridionalfalten und die letzte Degenerationsareale.
Ja. Patienten nach Trauma haben auch ein erhöhtes Risiko für eine ORA-Dialyse. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also eine ORA-Dialyse bedeutet, dass wir einen Einriss an der Ora Serrata haben und dieser Riss entsteht eben durch den Druck. Also wenn man zum Beispiel einen Schlag aufs Auge bekommt, kann sich der Netzhaut hier eben auch lösen durch diesen Riss. Meistens findet man diesen Riss inferotemporal und am zweithäufigsten supronasal. Und der Glaskörper, wenn der eben noch haftet hier an seiner Basis, dann kann er die Netzhaut dort am Ort halten, also das Tamponieren. Es kann aber auch sein, dass eine ORA-Dialyse zu einer Ablatio führt. Und wenn dieser Riss traumatisch entsteht, was wie gesagt die häufigste Ursache für eine ORA-Dialyse ist, dann sollte man immer operieren, weil das Risiko für die Ablatio dann recht hoch ist.
Ein weiterer Risikofaktor ist es, Mann zu sein.
Armer Mohammed.
Also 60% der Männer sind Ablation, oder der Ablation sind Männer und 40% Frauen. Männer, warum die jetzt ein erhöhtes Risiko für eine Netzhautablösung haben, generell, die haben wahrscheinlich eine stärkere vitreoretinale Adhäsion, wird vermutet. Generell gibt es wohl auch mehr Myope unter den Männern. Und sie sind mehr mit Traumata auseinandergesetzt.
Mehr Schläge aufs Auge.
Frauen haben dafür mehr PVR-Reaktionen. Kommen wir jetzt zu den Locharten. Zunächst erstmal das Hufeisenforamen, das häufigste Foramen, was eigentlich für eine Netzhautablösung verantwortlich ist. Und hier kann man sich das so vorstellen, wenn man überlegt, wie zeigt das Hufeisen vom Pferd. Wenn das Pferd läuft sozusagen, zeigt ja auch nach vorne die Rundung. Und dann kann man sich einfach vorstellen, dass das Hufeisen zeigt immer in Richtung Papille. Also das Pferd läuft auf die Papille zu. So ist das Hufeisenforamen dann sich vorzustellen.
Wenn der Deckel dann nicht mehr dran liegt, sondern richtig ausgerissen ist, dann haben wir ein ausgerissenes Foramen, also ein sogenanntes Rundloch. Und häufig kann man dann den Deckel über diesem Loch schwebend sehen. Das ist dann genau das Operculum. Und bei so einem komplett ausgerissenen Loch ist das Risiko, eine Netzhautablösung zu entwickeln, deutlich geringer, weil ja keine Traktion mehr da ist, anders als beim Hufeisenforamen.
Dann gibt es auch noch das atrophe Rundloch. Das sieht man oft in so Lattice-Degenerationsarealen, die dann eventuell auch schon pigmentiert sind. Und die muss man auch nicht zwingend behandeln. Genauso wie das Operculum, was du gerade beschrieben hast. Das Hufeisenforamen hingegen mit Zug, da der Glaskörper am Deckel ja noch hängt, sollte auf jeden Fall behandelt werden mit Kryo oder Laser. Uns kommen Netzhautablösungen ja eigentlich wie ein sehr häufiges Krankheitsbild vor, da wir täglich Ablationen sehen, die bei uns eintrudeln. Insgesamt muss man aber sagen, liegt die Prävalenz der Netzhautablösung nur bei 1 zu 10.000. Und generell muss nicht aus jedem Loch eine Netzhautablösung entstehen. Also 6% aller Augen in der Bevölkerung haben ein Netzhautloch im Verlauf ihres Lebens. Und da ist das Risiko dann nicht unbedingt gegeben, dass dann immer gleich eine Netzhautablösung daraus entsteht. Der ganz typische Befund für so eine frische Ablatio, hatten wir ja schon oben kurz beschrieben, ist so eine blasige, hohe, bullöse Ablatio. Da ist Bewegung drin. Gegebenenfalls kann man auch Pigment im Glaskörperraum, wenn man schon an der Spaltlampe vorher schaut, sehen. Das nennt sich Tabakodust. Und das Ganze ist gewellt. Und der Augeninnendruck ist eher ein bisschen niedriger. Also wir haben eher eine Hypotonie. Circa 5 mm geht. Das kann auch manchmal natürlich im Normbereich liegen. Und es kann auch eine Glaskörperblutung dabei sein. Das wollten wir jetzt nur noch mal abgrenzen auch zu den eher älteren Ablationes.
Genau. Eine ältere Ablatio stellt sich häufig deutlich transparenter dar. Und wir haben weniger Wellen als bei der frischen Netzhautablösung. Oft aber mehr Pigment im Glaskörper. Und wenn eine Netzhautablösung schon länger besteht, dann kann sich auch eine Demarkationslinie ausbilden, eine sogenannte Hochwasserlinie. Und da lagert sich dann Pigment am Rande der Netzhautablösung ab. Und das kann so nach 3 Monaten auftreten. Die können auch wieder verschwinden. Das ist auch wichtig. Also wenn man diese Linie nicht sieht, die Netzhautablösung aber ansonsten älter erscheint, ist das jetzt kein Ausschlusskriterium. Und die Netzhaut wirkt transparenter, weil sie insgesamt atroph wirkt, weil die Versorgung der Netzhaut eben nicht mehr gewährleistet ist durch das RPE, weil ja die Abhebung eben stattgefunden hat. Und wenn die Netzhautablösung dann deutlich länger besteht, kann sich auch eine PVR-Reaktion bilden.
PVR wird übersetzt als proliferative Vitreoretinopathie und man kann sich das als eine überschießende Wundheilungsreaktion der Netzhaut vorstellen. Und diese RPE-Zellen oder auch Gliazellen migrieren dann sozusagen von unter der Netzhaut in den Glaskörperraum, setzen sich ab auf der Netzhaut und proliferieren und bilden traktive Membranen.
Und je nach Schweregrad und Lokalisation kann man das auch einteilen. Also wenn wir eine milde PVR-Reaktion haben, dann haben wir häufig einfach eine verstärkte Pigmentierung. Und dann bilden sich zunächst in den inneren Netzhautschichten Falten. Das ist dann eben eine milde PVR-Reaktion, bis mäßige PVR-Reaktion. Und wenn sich die gesamte neurosensorische Netzhaut in Falten legt, dann bildet sich häufig so eine Sternfigur, so eine Sternfalte. Und das ist dann Zeichen dafür, dass die PVR-Reaktion schon deutlich fortgeschritten ist. Und das Endstadium ist dann die sogenannte Windenblütenablatio, wo sich die gesamte neurosensorische Netzhaut richtig zusammenzieht und so trichterförmig erscheint und zur Papille zieht.
Wenn so ein Netzhautloch besteht, können nicht nur die kleinen RPE-Zellen migrieren, sondern es gibt auch das sogenannte Schwarz-Matsu-Syndrom. Und da migrieren dann die Photorezeptoren einmal komplett durch den ganzen Glaskörper durch, wandern bis nach vorne in die Vorderkammer an der Linse vorbei und verstopfen das Trabekelmaschenwerk, also unseren Kammerwasserabfluss, und führen dadurch zu einem erhöhten Augeninnendruck.
Mhm. Wohingegen bei der Ablatio ja häufig der Druck dann eben niedriger ist.
Das ist eher bei sehr chronischen, lang bestehenden Befunden, dass die Photorezeptoren sich überlegen, darum zu migrieren.
Dann kommen wir jetzt zu den Differentialdiagnosen. Also wenn man fundoskopiert und eine blasige Vorwölbung im Auge sieht, muss das nicht zwangsläufig eine Ablatio sein. Es kann sich hierbei auch um eine Retinoschisis handeln. Und eine Retinoschisis ist im Prinzip eine Aufspaltung der Netzhaut. Und diese kann in zwei Formen vorkommen. Die typische Retinoschisis, da liegt die Aufspaltung in der äußeren Plexiformschicht vor. Und dann gibt es noch die atypische oder auch retikuläre Retinoschisis. Hier haben wir die Aufspaltung in der Nervenfaserschicht. Und eine Retinoschisis kann aber auch zu einer Ablatio fortschreiten. Das ist in 2,5% der Fälle der Fall, also relativ selten, muss man sagen. Und das geschieht dann, wenn in diesen beiden Schichten der Retinoschisis Foramina vorliegen. Das heißt, wenn wir einen Innenschichtforamen und einen Außenschichtforamen haben, dann haben wir eine Verbindung vom subretinalen Raum zum Glaskörper, also einen durchgreifenden Defekt. Und dann kann eine Ablatio entstehen. Und typischerweise ist es so, dass bei der Retinoschisis, die in der Nervenfaserschicht vorliegt, dieses häufiger passiert oder es dann auch häufiger nach zentral fortschreitet. Eine Retinoschisis liegt meistens inferotemporal vor. Und sehr häufig ist sie bei hyperopen Patienten. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann es jetzt doch nicht eine Ablatio sein oder ist es eben eine Retinoschisis, dann sollte man ja sowieso auch immer beide Augen untersuchen. Aber wenn man einen Befund eben beidseitig vorliegen hat, ist es am ehesten noch ein Zeichen dafür, dass es sich um eine Retinoschisis handelt. Diese liegt nämlich in 50-80% bilateral vor. Und wenn man dann den Luxus noch hat, vielleicht auch ein OCT durch diesen Bereich durchlegen zu können.
Den haben wir ja zum Glück.
Dann kann man hier natürlich auch nochmal sicher gehen, ob es jetzt eine Aufspaltung ist oder eben eine Ablatio.
Bei hochmyopen Patienten oder auch leichtmyopen Patienten sollte man jedoch immer nochmal abwägen, ob es nicht doch eine Ablatio sein kann, weil das dann oft die wahrscheinlichere Diagnose ist, da ja die Assoziation der Hyper-OP auch bei den Retinoschisis-Patienten vorhanden ist. Unterschiede zur Ablatio sind auch nochmal, dass bei der Retinoschisis ein absolutes Skotom vorhanden ist. Also wenn man ein Gesichtsfeld machen würde, machen wir ja meistens bei den Patienten nicht, aber könnte man das Ganze feststellen. Zudem reagiert die Retinoschisis auf Laser, wobei man die ja auch eher nicht lasert. Aber wenn man sich unsicher ist, könnte man das sogar probieren und versuchen, ob man ein Laserherz sieht in dem Areal. Und wir haben auch keinen Tabakodust im Glaskörperraum.
Und wenn man dann wiederum Pigmentzellen im Glaskörper sieht oder auch Blut und der Patient zum Beispiel im Dienst einfach nur mit Blitzen kommt, dann sollte man das wirklich als Warnsignal sehen, weil diese Pigmentzellen oder eben auch Blut immer nochmal ein Hinweis sind, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Loch wirklich vorliegt. Also dann bitte nochmal ganz genau schauen, am besten mit einem Dreispiegelglas nochmal alle Bereiche anschauen.
Dann gehen wir jetzt auf Lochsuche. Mhm. Da gibt es die Linkhoff-Regeln. Und die sagen uns die Wahrscheinlichkeit aus, wo das Loch lokalisiert ist, in Abhängigkeit von der Ausdehnung der Ablatio. In dem jeweiligen Bereich, den wir jetzt beschreiben, liegt dann das Loch zu über 90%. Einfach der Schwerkraft folgend, weil sich die Flüssigkeit dem Loch nach dann ihren Weg nach unten bahnt.
Und die erste Linkhoff-Regel bezieht sich auf eine Ablatio in den oberen Quadranten. Wenn wir superotemporal oder supronasal eine Ablatio sehen, dann liegt das Loch zu 90%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb von anderthalb Uhrzeiten am Rande der höchsten Stelle der Ablatio.
Die zweite Regel bezieht sich auf eine totale Ablatio, also die komplette Netzhaut ist abgelöst, oder eine superiore Ablatio. Und hier liegt das Loch dann mit aller Wahrscheinlichkeit zu 90% um die 12 Uhr plus minus eineinhalb Uhrzeiten.
Bei der dritten Linkhoff-Regel schauen wir uns jetzt die unteren Bereiche an. Also wenn wir eine inferiore Ablatio haben, die nicht seitengleich ist, also wo ein Rand höher steht als auf der anderen Seite das der Fall ist, dann liegt das Loch in der Regel auf der höheren Seite der Ablatio.
Und die vierte Linkhoff-Regel bezieht sich auch auf inferiore Ablationis, aber hier auf bullöse, hochbullöse Ablationis, wo sich die Flüssigkeit unten richtig prominent staut. Und hier sollte man dann doch auch nochmal oben nach einem Loch suchen, weil das Loch auch bei 12 Uhr oft lokalisiert sein kann.
Und in diesem Zusammenhang wollen wir noch erwähnen, dass 60% aller Löcher temporal oben liegen. Also in diesem Quadranten muss man ganz genau hinschauen. Und zu je 15% liegen die Löcher temporal unten oder nasal oben. Und zu 10% nur nasal unten. Also hier ist es am seltensten der Fall.
Und 50% der Patienten haben auch mehr als einen Riss und meist dann innerhalb von 90 Grad zueinander.
Jetzt haben wir euch viel darüber erzählt, wie ihr das Loch finden könnt bei den Patienten, aber wir wollen natürlich auch berichten, wie man dann das Loch oder die Ablatio therapiert. Zunächst gehen wir noch mal kurz auf die beiden anderen Formen ein, also die exudative Ablatio. Hier hatten wir ja schon gehört, dass es sich hier um eine sekundäre Ablatio handelt, daher richtet sich die Behandlung natürlich nach der Ursache. Wenn wir ein Aderhautmelanom vorliegen haben, dann wird das in der Regel bestrahlt. Bei der traktiven Ablatio ist es so, dass die Therapie identisch zu der rheumatogenen Ablatio stattfindet. Hier muss man allerdings darauf achten, dass man wirklich alle Traktionen löst, weil verbleibende Traktionen dazu führen, dass sich die Netzhaut eben wieder ablösen kann. Und wenn man die Membran nicht komplett peelen kann, dann muss man notfalls eben auch retinektomieren.
Die Idee, dass das Loch ursächlich sein kann für die Netzhautablösung oder dass dieses auch gefunden und therapiert werden muss, hatte schon 1930 Gonin, der dadurch sehr bekannt geworden ist. Und der hat halt damals herausgefunden, dass der Verschluss des Loches einfach unerlässlich ist für die Therapie.
Und wenn wir jetzt ein reines Loch vorliegen haben, gegebenenfalls mit ein bisschen Begleitablatio, das ist so definiert, dass die abgehobenen Bereiche weniger als 2 Papillendurchmesser vom Lochrand entfernt sind, dann kann man dieses Loch mit Laser oder mit einer Vereisung behandeln. Die Behandlung mit dem Laser ist an sich die harmloseste Behandlung, deshalb versucht man das in der Regel zuerst. Und hier sollte man probieren, eine wasserdichte Narbe herzustellen. Das heißt, wir umstellen das Loch 3- bis 4-reihig und dabei versucht man dann immer so alternierend quasi die Herde nebeneinander zu setzen, dass es wirklich wasserdicht ist. Wenn das Loch sehr weit peripher liegt oder eine größere Begleitablatio auch dabei ist, dann gehen die Laserherde häufig nicht gut an. Und dann kann man eine Kryokoagulation, also eine Vereisung durchführen. Da haben wir so minus 80 bis minus 85 Grad und dadurch entsteht auch eine Narbe. Ganz wichtig ist, dass sowohl die Laserherde als auch die Kryoherde nicht sofort fest sind. Also es dauert fast eine Woche, bis dieser Vernarbungsprozess richtig einsetzt und man wirklich dann auch die Netzhaut sozusagen wieder angetackert hat. Und daher sollte man den Patienten nochmal dringend aufklären, dass er weiterhin auf Symptome achtet, auf einen größer werdenden Schatten oder auch auf viele neue Blitze und dass er sich in dieser Zeit auch körperlich ein bisschen zurücknimmt, also etwas schont und kein starkes Pressen irgendwie durchführt, weil diese Druckerhöhung dazu führen kann, dass sich die Netzhaut ablöst.
Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wann der optimale Operationszeitpunkt für so eine Netzhautablösung ist und das ist auf jeden Fall vom Makulabefund abhängig. Wenn die Makula dran liegt, dann ist wirklich höchste Zeit geboten, dass der Patient innerhalb von 24 Stunden auf den OP-Tisch kommen soll und operiert werden soll. Kommt ein bisschen auch noch darauf an, ob die Netzhautablösung inferior ist oder noch weit weg ist vom Gefäßbogen, wie schnell die dann wohl voranschreitet, ob die hochbullös von oben temporal zum Beispiel kommt, schon über den Gefäßbogen hinaus ist. Aber generell empfiehlt sich da innerhalb 24 Stunden zu operieren und den Patienten auch vorher eventuell zu lagern, damit die Netzhautablösung noch etwas abflacht oder auch nicht weiter voranschreitet. Wenn aber die Netzhautmitte abgelöst ist, dann haben wir da ein bisschen weniger Hektik, den Patienten zu operieren und eigentlich sehen wir als Regel dann innerhalb einer Woche den Operationszeitpunkt. Da das aufs Outcome keinen großen Einfluss hat, haben größere Studien gezeigt. Und dass es sogar besser ist, wenn ein ausgeschlafenes OP-Team, was erholt ist, den Patient im regulären Tagesablauf operiert, als nachts um 2 nach den neurochirurgischen Notfällen, wenn man dann an der Reihe ist, seinen Anästhesisten zu haben. Meist profitiert der Patient, wenn die Netzhautmitte einmal abgelöst ist, nicht mehr von der Operation, als dass der Visus meistens maximal bei 0,3 Zahlenreihen liegt.
Nina hatte ja gerade die präoperative Lagerung angesprochen. Wie machen wir das jetzt konkret? Wenn zum Beispiel die Netzhautablösung temporal oben vorliegt und hier auch das Loch zu sehen ist, dann würde man am rechten Auge den Patienten zum Beispiel auf die rechte Seite legen, weil man dann die Schwerkraft ausnutzen kann, dass sich die Flüssigkeit eben genau gegen das Loch drückt, gegen die Netzhautablösung drückt. Und damit kann man die Ablatio dann manchmal abflachen, was die OP dann sogar einfacher machen kann. Dann kommen wir jetzt mal zu den verschiedenen Operationsverfahren. Da haben wir erstmal die eindellende Chirurgie. Und wenn wir das Auge eindellen, also den Bulbus von außen durch eine Aufnähung von einer Plombe oder einer Cerclage, dann führt das dazu, dass die Traktion zwischen Glaskörper und Netzhaut nachlässt. Und wann machen wir das? Wir operieren vor allem von außen bei Phakenpatienten. Dann können wir diese Operation durchführen, wenn wir klare Verhältnisse haben, also gut ins Auge einsehen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel kein Glaskörperblut vorliegen haben. Wir machen diese Art der Operation, wenn die Risse relativ übersichtlich sind, also keine Riesenrisse zum Beispiel vorliegen über mehrere Uhrzeiten, wenn wir keine PVR-Reaktion haben und auch dann, wenn die Risse nicht zentral sind. Wir kommen dann noch zur Vitrektomie. Wenn wir also nicht diese Situation vorliegen haben, würde man eben eher zur Vitrektomie gehen.
Wer kam auf die Idee, diese eindellende Chirurgie anzuwenden? Das war schon so um 1950. Da hat das erste Mal Custodis eine sogenannte Poviolplombe eingesetzt. Man hat aber dann festgestellt, dass diese toxisch wirkt auf das Gewebe. Und anschließend wurde dann Silikon als effizientes und sinnvolles Material entdeckt. Von Linkhoff so um 1963 wurde dann das erste Mal eine Silikonplombe mit Kryokoagulation kombiniert als Therapie der Netzhautablösung angewandt.
Und wann machen wir jetzt eine Plombe und eine Cerclage? Das hängt von der Konfiguration ab. Also wir können eine Plombe aufnähen, wenn wir ein Vorrahmen haben oder wenn es mehrere sind, die aber sehr nah aneinander liegen, die man also gut auf die Plombe drauf bekommt, wenn wenig Traktion vorliegt und wenn die Sklera schön dick ist und eben auch keine PVR-Reaktion vorliegt. Die Cerclage, also ein Band ums Auge, würde man dann verwenden, wenn multiple Foramina vorliegen, eben auch eher disseminiert verteilt oder bei einer Ablatio totalis. Auch dann, wenn die Ablatio schon älter ist, weil sie dann häufig eben auch ein bisschen schwieriger anzulegen ist, ein bisschen steifer sein kann, schon eine beginnende PVR-Reaktion vorliegen kann. Dann, wenn eine hohe Myopie vorliegt und diese Patienten haben in der Regel auch eine dünne Sklera. Also das wären alles Indikationen eher für eine Cerclage.
Kontraindikationen kann man dann auch nochmal wiederum andersrum sagen, für eine Plombe oder für eine Cerclage oder für eine eindellende Chirurgie, wo wir sagen, das wenden wir wirklich hier jetzt nicht an, sind, wie gesagt, eine PVR-Reaktion, sind eine Glaskörperblutung, unübersichtliche Verhältnisse, zentrale Löcher, Riesenrisse, große Risse, Diabetiker mit traktiven Membranen.
Okay, dann bin ich jetzt mal der Patient. Frau Dr. Striebe, erzählen Sie mir doch mal, wie das überhaupt so funktioniert. Also holen Sie mein Auge da raus, wenn Sie das jetzt operieren müssen?
Ja, ganz typische Frage. Werden wir wirklich häufig gefragt. Das Auge bleibt natürlich drin bei der Operation. Das ist festgebettet. Das ist richtig verwachsen mit den 6 Muskeln, den 4 geraden Muskeln, den 2 schrägen Augenmuskeln und dem Sehnerven. Das hängt da hinten fest. Wenn wir das rausholen, dann brauchen wir auch keine OP machen. Ja, so eine Operation kann man sich so vorstellen, dass natürlich, ich muss dir erstmal sagen, du musst schlafen bei der Operation, weil ohne Narkose würdest du mir eher vom Tisch springen. Das tut schon weh, wenn man da an den Augenmuskeln zieht.
Dann schlafe ich lieber.
Einverstanden. Dann beginnt man zunächst, nachdem alles steril eingedeckt ist, das Auge einmal mit Povidon-Jod gespült ist und der Lidsperre eingesetzt ist, die Bindehaut frei zu präparieren am Limbus, also da, wo die Hornhaut aufhört, wo die Sklera anfängt, wird einmal zirkulär die Bindehaut aufpräpariert. Anschließend präpariere ich mit der Schere zwischen den 4 geraden Augenmuskeln, zwischen den 4 Rektusmuskeln, einmal das Gewebe ein bisschen weg, damit ich da besser rankomme. Und dann werden die 4 Rektusmuskeln angeschlungen mit Fäden, die wir hinterher wieder entfernen. Die dienen uns nur vorübergehend, dass wir das Auge uns ein bisschen in alle Richtungen drehen können. Das kann der Assistent oder der OP-Assistent machen und mir das Auge dann in die richtige Richtung halten, dass man das Loch gut lokalisieren kann, dass man das alles gut sehen kann. Anschließend macht man genau das. Man schaut dann als erstes, setzt sich seinen Fundoskopiehelm steril auf, hat eine sterile Lupe am Tisch und fundoskopiert, schaut sich an, wo ist das Loch. Wenn wir jetzt bei dir sagen, da ist oben temporal ein Loch, dann sucht man dieses zunächst auf und schaut mit dem Eindeller, dellt sich die Stelle ein, bis man die Eindellung sieht und markiert sich mit der scharfen Kante der einen Seite des Eindellers, sodass eine vorübergehende kleine Impression auf der Sklera vorhanden bleibt. Und das wird dann permanent markiert mit einem kleinen lilanen Farbstift, damit wir auch das Loch dann hinterher weiter sehen, wenn wir die Plombe hinterher aufnähen wollen. Wenn wir das Ganze markiert haben, müssen wir zunächst vereisen. Also wir nehmen die Kryokoagulation und frieren das Loch komplett durch, also vor allem die ganzen Lochränder müssen durchgefroren sein. Wenn mehrere Löcher sind, dann natürlich alle Löcher durchfrieren. Das Ganze optimalerweise dann auch noch mit ORA-Anschluss nach peripher sozusagen abgeriegelt. Anschließend, wenn wir dann vereist haben, entscheiden wir uns jetzt in dem Fall zum Beispiel für eine radiäre Plombe. Also man sieht das Radier oder Limbus parallel immer zum Limbus gesehen. Radier ist dann einfach senkrecht zum Limbus. Und nähen zunächst unsere Sklera-Nähte auf die Sklera auf. Hier nimmt man nicht resorbierbare Fäden, Supramid-Fäden, und diese werden dann in zwei U-Nähten vorgelegt und anschließend wird die Silikonplombe, das kann man sich vorstellen wie einen halbierten Zylinder, den wir vorher durchschneiden, wird dann durch diese Fäden durchgeschoben und anschließend werden die Fäden zunächst mit Dreierknoten festgezogen. Also erst nur eine Dreierschlaufe gezogen und dieser Faden ist so ein bisschen drahtig. Dadurch hält das Ganze dann auch, wenn man das anzieht. Anschließend fundoskopieren wir wieder und schauen, sitzt unsere Plombe am richtigen Platz, wo wir sie auch haben wollen. Ist ganz wichtig, dass das Loch natürlich schön auf der Eindellung aufliegt oder auch die Löcher, wenn wir mehrere Löcher haben. Die Plombe kann man dann nur wählen, wenn zwei nah aneinander liegende Löcher, entweder radiär oder auch parallel vorhanden sind. Wenn das der Fall ist, dass das Ganze gut aufliegt, meistens stellt man sich das Ganze vorher mehrfach ein oder markiert sich das auch 3-4 Mal mit Farbstift, sodass das dann meistens auch der Fall ist. Ist selten, dass man die Fäden dann nochmal umlegen muss. Dann kann man die Fäden festziehen und die Plombe richtig vernähen und muss auch eine Verankerungsnaht in der Silikonplombe machen, damit die Plombe nicht unter den Fäden vor- und zurückgleiten kann. Das ist anders bei der Zerclage. Da wollen wir ja, dass die Zerclage einen Spielraum hat und wie ein Gürtel sozusagen, da komme ich gleich nochmal zu, gleiten kann ums Auge. Und die Plombe soll sich nicht bewegen, die soll an Ort und Stelle bleiben. Wenn das Ganze festgeknotet ist, muss man natürlich schauen, ist da noch viel Restablatio vorhanden. Wenn da noch bullöse Restablatio vorhanden ist, muss man punktieren, subretinal, um die Flüssigkeit im Hohlraum zwischen dem retinalen Pigmentepithel und den Photorezeptoren zu entlasten.
Und gibt es da eine Stelle, wo du am liebsten reingehst für die Punktion? Oder würdest du sagen, da punktiere ich auf keinen Fall? Also ist das von den Muskeln abhängig?
Am allerliebsten möchte man unter den Rektusmuskeln liegen, aber das kann man nicht immer gewährleisten. Wenn jetzt die Restablatio zum Beispiel nur oben temporal in dem Quadrant ist und nicht direkt unterm Rektus, beim rechten Auge sagen wir jetzt mal, unter dem Rectus lateralis oder im Rectus superior, dann würde ich auch zwischen den Muskeln punktieren. Aber am allerliebsten, wenn Restablatio vorhanden ist, noch beim Rektusmuskeln, unterm Rektusmuskel, weil das Ganze dann hinterher auch tamponiert ist. Mhm. Unterm Rektusmuskel ist die Sklera übrigens auch am allerdünnsten, so 0,3 mm. Ansonsten kann die bis 1 mm dick sein am Auge. Und diese Punktion ist immer eine heikle Sache. Da möchte man auf keinen Fall die Vortexvenen erwischen. Mhm. Und das Ganze ist natürlich auch etwas blind in einer Art und Weise, weil man von außen punktiert, während man schaut, und man fundoskopiert nicht während der Punktion. Man schaut sich natürlich vorher eine Stelle an, dass man möglichst nicht die Netzhaut erwischt. Deswegen sollte man auch möglichst eine bullöse Stelle sich aussuchen. Man kann sich die auch vorher mit Farbstift markieren, wenn man möchte und sicher gehen möchte. Und dann die kleine Punktion senkrecht mit einem Mini-Skalpell, wir haben da so ein kleines pinkes Mini-Skalpell, durchführen, sodass die Flüssigkeit dann ablaufen kann. Da kann man dann mit so einem Vanatta-Spatel draufdrücken, um die Flüssigkeit ablaufen zu lassen. Anschließend, wenn das Auge dann zu hypoton wird, muss man den Druck wieder ausgleichen, entweder mit Ringerlösung intravitrial über die Pars Plana oder auch mit Gas, wenn wir uns das direkt überlegen. Die Pars Plana, das ist sozusagen der glatte Teil, da wo wir eigentlich mit unseren Zugängen reingehen, da kommen wir gleich nochmal zu bei der Vitrektomie. Zum Entlasten des Drucks, falls der Druck zu hoch ist, kann man auch noch eine Paracentese machen, dass man über die Vorderkammer Flüssigkeit ablässt. Anschließend, wenn man dann mit dem Netzhautbefund zufrieden ist soweit, die Netzhaut möglichst anliegt oder nur noch wenig Restablatio vorhanden ist, der Druck gut kompensiert ist, auch die Zentralarterie nicht pulsierend ist. Das wäre dann wieder nochmal ein Zeichen dafür, dass man doch irgendwo den Druck noch entlasten muss. Dann kann man anschließend das Auge mit Serasept spülen, die Fäden an den Muskeln entfernen und die Bindehaut wieder vernähen mit resorbierbarem Nahtmaterial.
Und wie lange dauert so eine Operation?
So 45 Minuten bis eine Stunde. Eine unkomplizierte Plombe kann auch mal eine halbe Stunde gehen, aber einrechnen tun wir eher so 45 Minuten ja, im OP-Plan.
Okay. Und muss ich dann nochmal wiederkommen, damit die Plombe entfernt wird oder bleibt die für immer drin?
Das bleibt, genau, das fragen viele Patienten. Das bleibt eigentlich permanent drin, das holt man normalerweise nicht raus, nur in seltenen Fällen, wo sich die Plombe mal infiziert oder Doppelbilder macht, weil sie am Muskel ärgert oder der Patient Schmerzen hat, die sich durch die Bindehaut durcharbeitet, dann kann man das wieder entfernen.
Okay, dann kommen wir noch zur Zerclage, oder? Kannst du uns darüber auch noch was erzählen?
Genau, die ersten Schritte sind eigentlich die gleichen wie bei der Plombe. Man macht die Bindehaut auf, schlingt die Muskeln an, lokalisiert das Loch oder die Löcher dann in dem Fall, weil wir uns ja für eine Zerclage entschieden haben oder auch, weil es ein Hochmyopa-Patient ist, eine alte Ablatio, schon beginnende PVR. Dann werden in allen vier Quadranten zwischen den Rektusmuskeln Fäden vorgelegt, wiederum Supramidfäden, das sind die gleichen Fäden und es wird kann man sich das vorstellen wie so Gürtelschnallen. Die werden dann zugezogen, nachdem man die Zerclage rumgeschlungen hat, unter den Rektusmuskeln durch und einmal an vier Quadranten befestigt hat, aber nicht so fest, dass sich die Zerclage nicht mehr bewegen kann. Und oben temporal üblicherweise, manchmal auch oben nasal, wenn man irgendwo nicht gut drankommt, wird dann eine sogenannte Schlossnaht noch draufgesetzt, die dann nur die beiden Zerclage-Enden miteinander verbindet. Und die wird relativ festgezogen, sodass man die Zerclage dann noch anziehen kann. Die soll halt wie ein Gürtel fungieren. Man kann sich das vorstellen wie bei einem dicken Bauch, der eingeschnürt wird, wo die Zerclage dann auch den Bauch eindrücken soll, damit die Taille hübscher ist.
Okay, jetzt bin ich mal der physikalisch informierte Patient. Wenn mein Bulbus jetzt eingeschnürt wird, dann wird er ja länger. Also wird er quasi abgeplattet und länger. Und damit liegt ja der Brechpunkt dann doch wieder deutlich vor der Netzhaut. Verändert sich dann meine Brille?
Das geht in Richtung Myopie. Genau, man kann dem Patienten sagen, das kann 2 bis 3 Dioptrien an Myopie zunehmen nach der Operation. Also es ist eigentlich sicher, dass es zunimmt. Wie viel genau, hängt davon ab, wie stark man die Zerclage anzieht.
Okay, wie gut die Taille sein soll.
Genau.
Okay, und jetzt musste ich ja die Nacht vorher auf einer Seite liegen. Also wir hatten ja gesagt, rechtes Auge, temporal oben. Ich sollte also rechts liegen. Wie ist das jetzt nach der OP? Soll ich jetzt immer noch rechts liegen?
Wenn ich jetzt mit Gas gearbeitet habe, was in dem Fall ganz typisch wäre, wenn wir temporal oben unser Loch haben und da auch den Ablatio-Bereich und anschließend SF6-Gas zum Beispiel ins Auge hineingegeben habe, dann würde ich dir danach empfehlen, dich eher auf die linke Seite und eher den Oberkörper ein bisschen hochzulagern, damit das Gas dann entsprechend, weil das ja nach oben steigt, gegen das Loch drückt, oben temporal.
Ja, ist immer ganz wichtig, den Patienten das nochmal deutlich zu sagen, weil die manchmal verwirrt sind, dass sie auf einmal genau auf der anderen Seite liegen sollen.
Gestern sollte ich doch noch nach links liegen.
Genau. Rechts. Okay, dann haben wir jetzt Plombe und Zerclage, also die Buckelchirurgie, abgearbeitet. Dann kommen wir jetzt noch zur Vitrektomie. Wann führen wir eine Vitrektomie durch? Das machen wir dann, wenn Patienten bereits pseudophag sind und eine Ablatio haben oder in Ablatio-Situationen, wo sich die Eindellung nicht anbietet, was wir vorhin schon angesprochen haben. Also wenn die Risse besonders groß sind, wenn wir eine PVR haben, wenn die Risse zentral liegen oder wenn der Einblick einfach schlecht ist. Denn Nina hat ja erzählt, dass man natürlich gut die Plombe oder die Zerclage lokalisieren muss, dass das Loch gut aufliegt und wenn ich keinen Funduseinblick habe, kann ich eben das Loch einfach nicht gut auflegen. Neben der Ablatio gibt es für die Vitrektomie noch andere Indikationen, zum Beispiel das Makulaforamen oder auch eine epiretinale Gliose, Glaskörperblutung und anderer Genese, die sich überhaupt nicht resorbieren, was häufig bei Diabetikern der Fall ist. Und bei Diabetikern haben wir eben auch häufig Proliferationsmembranen, also Traktionen und da muss man auch dann ins Auge hineingehen, um diese zu lösen, weil das durch eine reine eindellende Chirurgie dann oft nicht möglich ist. Und Ohm hat schon 1911 sich Gedanken darüber gemacht und hat dann einfach mal Luft in das Auge gegeben und hat dann mit der Luft diese Löcher oder eben genau die Ablatio wieder andrücken können von innen, also eine innere Tamponade durchgeführt. Und das ist das Prinzip der pneumatischen Retinopexie. Das ist eben lange bestehen geblieben. Heute ist es eher obsolet, muss man sagen, aber genau, es gibt Ärzte, die das immer noch machen, wenn man ein Loch hat mit einer kleinen Ablatio, dass man dann eben nur zum Beispiel Luft oder Gas in das Auge hineingibt, um diese Retinopexie damit durchzuführen. In den 60er Jahren kam es dann dazu, dass man auch Öl ins Auge gegeben hat, das Silikonöl, und auch das machen wir heute noch bei komplizierten Situationen, da kommen wir dann nachher noch drauf.
Ja, die Vitrektomie gibt es eigentlich noch gar nicht so lange, so um 1970 kam Robert Machmer und hat dann eigentlich so die Drei-Port-Vitrektomie etabliert. Und das hat er zunächst versucht, eigentlich sogar hier bei uns in Göttingen durchzubringen. Aber wie es dann denn so war, hat die deutsche Bürokratie ihm da einen Strich durch die Rechnung gezogen. Und anschließend ist er dann in die USA ausgewandert und hat dort dann die Drei-Port-Vitrektomie etabliert. Und warum heißt es überhaupt Pars-Plana-Vitrektomie?
Die Vitrektomie heißt Pars-Plana-Vitrektomie, weil wir im Bereich der Pars-Plana ins Auge hineingehen. Also hier wählen wir unsere Zugänge. Und das machen wir deshalb, weil das ein Bereich ist, der sehr sicher ist, um ins Auge hineinzukommen und weil hier keine neurosensorische Netzhaut vorliegt. Und die Pars-Plana ist so der Bereich ungefähr 3,5 bis 4 mm ab Limbus. Und genau, da gehen wir dann eben mit den Zugängen in den Glaskörperraum.
Beim Vitrektomieverfahren haben wir üblicherweise drei Zugänge. Also entweder haben wir drei Trokare oder drei Sklerotomien, je nach Gauge-Größe, die wir verwenden. Und hier dient dann zunächst der erste Zugang, den wir entweder mit der Sklerotomie stechen, nachdem wir schon die Bindehaut eröffnet haben, wie jetzt bei der Einteilenchirurgie, oder auch nur in kleinen Quadranten, in den drei Quadranten, wo wir unsere Zugänge setzen wollen. Zunächst temporal inferior. Meistens, um dort dann die Infusion anzuschließen. Und zwei weitere Vitrektomiezugänge werden oben nasal und oben temporal bei ca. 10 und 2 Uhr oder 3 und 9 Uhr gestochen, um dort dann unsere Instrumente anzuwenden. Ganz typisch ist zum Beispiel, dass wir immer ein Vitrektom eigentlich üblicherweise am Anfang eine vordere Vitrektomie über beide Trokare oder über beide Vitrektomiezugänge machen, um den Glaskörper vorne erstmal wegzuschneiden, um dann nicht mit den Instrumenten im Glaskörperraum zu sein und dort am Glaskörper zu ziehen. Und anschließend geht man dann, wenn man diese freigeschnitten hat und die vordere Vitrektomie durchgeführt hat, mit dem Lichtleiter und dem Vitrektom hinein ins Auge. Das Licht dient uns dafür, dass wir überhaupt was sehen. Wir haben dann eine Apparatur, ein Biom, was wir einschalten mit Lupe, die das Ganze vergrößert. Da gibt es die XL-Lupe und die 90er-Lupe, zumindest die, die wir hier anwenden, die ich hier kenne. Und dann wird zunächst vitrektomiert zentral der Core, also der Kern des Glaskörpers, entfernt. Und gleichzeitig wird uns das Ganze ausgeleuchtet. Man geht mit dem Lichtleiter dann immer und beleuchtet sich genau die Glaskörperstrukturen und schneidet vorm Lichtleiter nach und nach den Glaskörper weg. Wenn der Glaskörper noch anliegt, das ist bei Ablationis nicht unbedingt der Fall oder meistens nicht der Fall, muss man keine hintere Glaskörperabhebung durchführen. Ansonsten muss man auf jeden Fall einmal vor die Papille gehen und nach den Glaskörper hinten abheben. Bei Diabetikern haftet der zum Beispiel oft sehr stark. Anschließend, wenn der Glaskörper abgehoben ist und man vitrektomiert, wird zunächst der Glaskörper zurückgeschnitten bis in die Peripherie. Und dann kann man nach und nach, wenn man den Glaskörper weggeschnitten hat, sich erstmal orientieren, schauen, wo ist unsere Ablatio, wo sind unsere Löcher, kann dazu auch den Lichtleiter und den Einteiler zur Hilfe nehmen, sich erstmal orientieren. Wenn wir wissen, woran wir sind, können wir anschließend dann eine schwere Flüssigkeit ins Auge eingeben. Das Dekaline oder Perfluorcarbon ist die Substanz. Das hat ein hohes Gewicht, wenig Viskosität und deswegen super zur Injektion und auch super wieder zu entfernen. Hat eine hohe Oberflächenspannung, deswegen bleibt es auch eine Blase. Es kann sich manchmal da auch eine kleine Blase abspalten, die irgendwo unter die Netzhaut gelangt. Aber generell bleibt das eigentlich ganz gut zusammen. Das hat auch einen hohen Siedepunkt, deswegen kann man gut Laser darunter anwenden. Und ja, man lässt das aber trotzdem nicht im Auge drin hinterher und nutzt das als Tamponade, da das toxisch für die Netzhaut ist. Das Dekaline gibt man zunächst als Hilfsmittel eigentlich so nur vorübergehend während der Operation ein. Und wenn man die Netzhaut darunter dann angelegt hat, kann man seine Löcher suchen, diese entweder mit Laser umstellen oder mit einer Kryokoagulation vereisen. Manchmal schneidet man dann auch noch weiter, wenn man erstmal ein bisschen Dekaline zentral eingegeben hat, den Glaskörper noch weiter einmal zurück bis in die Peripherie. Das kann man auch unter endodiaphanoskopischer Eindellung durchführen, dass man sich sozusagen von außen das Auge beleuchtet, das Auge eindellt mit dem Lichtleiter und dadurch dann durch die Sklera durch die Netzhaut durchleuchtet und trotzdem im Auge eigentlich einen ganz guten Überblick hat und noch besser sieht, wie man den Glaskörper bis ganz kurz vor die Netzhaut zurückschneiden kann. Wenn man dann den ganzen Glaskörper entfernt hat und das Loch abgeriegelt hat mit Laser oder Kryokoagulation, 3-4-reich, wie wir schon gehört haben, und mit Ora-Anschluss am optimalsten, dann wollen wir das Dekaline natürlich auch wieder entfernen, weil das ja wie gesagt toxisch wirkt.
Und manchmal kann es sein, dass man es leider nicht komplett entfernt, dass man einfach nicht alles sieht. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn wir sehr große Löcher haben oder eine sehr steife Netzhaut oder zentrale Löcher. Da kann sich das Dekaline einfach relativ schnell dann auch unter die Netzhaut begeben und dann können eben kleine Bläschen zurückbleiben. Und typischerweise sieht man das dann im OCT als so eine ganz kreisrunde Struktur, weil die Oberflächenspannung eben so groß ist. Und manchmal kommen dann auch ganz panische Überweisungen, weil man das eben zum Glück relativ selten sieht. Und es sieht im OCT dann aber spannend aus, eben mit diesen Zysten, die so ganz kreisrund sind unter der Netzhaut. Muss mal dran denken, dass es sich dabei um Dekaline handeln kann.
Wenn man das einmal gesehen hat, dann vergisst man das auch nicht wieder. Ja. So ein einfach idealer Kreis im OCT. Die Zysten sind meistens bei anderen Erkrankungen, Makulaerkrankungen, nicht so ideal ausgeprägt. Dekaline-Bläschen können natürlich auch im Glaskörperraum zurückbleiben, dass der Patient hinterher kleine schwarze Punkte sieht, wenn man das nicht gut entfernt hat. Wir spülen deswegen das Auge eigentlich am Ende immer noch mal mit Ringerlösung, um das Restdekaline aufzuwirbeln und das zu entfernen. Aber das verhindert natürlich nicht das, was du eben erklärt hast, dass sich das kleine Dekaline-Bläschen irgendwo durch den Netzhautriss seinen Weg bahnt und unter die Netzhaut gelangt.
Nina, und wenn du jetzt den Glaskörper aus meinem Auge rausholst, also brauche ich den nicht? Der fehlt doch dann, oder? Also ich meine, was ist denn dann in meinem Auge drin? Fällt das zusammen?
Ja, am Ende der Operation müssen wir uns dann entscheiden, je nach Konfiguration der Netzhautablöser, ob die Löcher eher oben vorhanden sind oder ob wir unten Löcher haben, ob wir uns für Gas oder für Silikonöl als Tamponade entscheiden. Gase, gibt es verschiedene Gase, die verschiedenes Expansionsverhalten zeigen. Da gibt es das SF6, das C2F6 und das C3F8. Wir haben nur die ersten beiden hier bei uns, die wir anwenden. Und in aufsteigender Reihenfolge resorbieren die sich dann langsamer und verschwinden also langsamer aus dem Auge. Und es bildet sich dann Kammerwasser hinten im Ziliarepithel an der Regenbogenhaut nach. Das füllt dann nach und nach das Auge. Also dein Auge kollabiert nicht.
Kein Vakuum, Gott sei Dank.
Zu Silikonölen, da gibt es das 1000er-Öl und das 5000er-Öl. Der Nachteil dieser Tamponade ist halt, dass man das Ganze wieder entfernen muss, also nochmal operieren muss. Das muss man dem Patienten dann auch vorher schon in der Aufklärung sagen, dass es die Möglichkeit gibt. Und wir verwenden hier aber nur das 5000er-Öl.
Und bei der Aufklärung ist auch noch wichtig, wenn Gas ins Auge reinkommt, dem Patienten zu sagen, dass er für die Zeit, in der das Gas im Auge drin ist, nicht fliegen oder bergsteigen darf, weil der Luftdruck in der Höhe geringer ist und bei niedrigem Luftdruck kann sich eben die Expansion nochmal deutlich verstärkt zeigen. Und wenn sich das Gas dann noch stärker ausdehnt, haben wir einen Druck auf die Gefäße und damit kann es sonst zu einer arteriellen Minderdurchblutung kommen. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Es ist also ganz wichtig, dem Patienten das zu sagen.
Genau deswegen wird das Gas ja auch gemischt bei der Vitrektomie, dass man nicht pures Gas nimmt, damit sich das Ganze weiter ausdehnen kann. Und bei Plomben und Zerklagen nimmt man jedoch pures Gas, weil man ja nur einen kleinen Anteil gibt. Muss aber auch den Druckanstieg bedenken und nicht zu viel natürlich injizieren.
Das heißt, man kann es eben auch hier schon so leicht kombinieren, also dass man nicht nur eindellt, sondern auch eben eine Tamponade ins Auge reingibt. Man kann auch beide OP-Verfahren komplett kombinieren, also eine Vitrektomie auch noch durchführen, zusätzlich zur Zerklage beispielsweise. Und das würde man dann vornehmen, wenn die Ablatio sehr kompliziert ist. Also bei sehr hochmyopen Patienten, wenn man wirklich sehr, sehr viele Löcher hat, wenn die Löcher unten sind, hier vielleicht auch schon mit Vernarbungsreaktion, viel PVR oder bei einer Ablatio Totales, bei ja, vielen Falten, dann muss man eventuell kombiniert operieren. Dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem letzten Punkt, nämlich zu möglichen Komplikationen bei der Operation. Denn auch bei der besten Operation oder beim besten Operateur kann es ja immer zu Problemen kommen, worüber man die Patienten natürlich auch aufklären muss. Und wenn wir eine Ablatio initial operieren, also die erste OP machen, dann haben wir eine Reablationsrate von ca. 10%. Und wodurch kann das entstehen? Wenn wir Löcher einfach nicht entdecken, also wenn wir vielleicht schon ein, zwei Foramina gefunden haben, das dritte aber unentdeckt bleibt, dann kann es eben zu einer Reablatio kommen, weil über dieses Loch wieder Flüssigkeit unterströmen kann. Es können neue Löcher entstehen, auch das ist natürlich immer möglich. Und gegebenenfalls kann auch iatrogen ein Loch entstehen, einfach wenn man zum Beispiel perforiert oder bei der Punktion, genau, wenn man subretinal dann die Flüssigkeit ablassen will.
In 10% der Reablationes liegt eine proliferative Vitreoretinopathie, also eine PVR-Reaktion zugrunde. Und generell kann man auch noch sagen, Compliance-Probleme mit der Lagerung, wenn wir den Patienten danach, wie schon vorhin beschrieben, empfehlen, sich bestimmt hinzulegen, dass das nicht so ganz eingehalten wird, dass dann auch die Netzhaut sich wieder ablösen kann oder nicht richtig anlegen kann. Oder auch ein nicht gut sitzender Buckel bei einer Zerklage oder bei einer Plombe, wenn das Loch nicht richtig gedeckt ist, nicht richtig eingedellt ist. Das kann auch zur Restablatio oder Reablatio führen.
Dann können natürlich bei jeder Operation Infektionen bestehen. Wenn wir vitrektomieren, haben wir das Risiko einer Endophthalmitis, also dass Keime ins Innere des Auges verschleppt werden und hier eine schwere Entzündung verursachen. Das ist zum Glück aber sehr, sehr selten. Also das Risiko liegt bei 0,02 bis 0,06% nach Vitrektomie. Nach einer Kataraktoperation beispielsweise ist es deutlich höher. Und wenn es zu einer Endophthalmitis kommt, ist es aber schwerwiegend, weil meistens eine bleibende Visusminderung dann besteht. Und häufig sind es Keime der Bindehautflora, die verschleppt worden sind.
Die Patienten äußern dann ganz typischerweise Schmerzen, haben ein gerötetes Auge, man sieht gegebenenfalls auch wie bei einer Bindehautentzündung eitriges Sekret und das kann halt auch Wochen nach der Operation, da gibt es halt verschiedene Keime, so Late-Onset oder auch Early-Onset-Keime, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann typisch sind.
Und bei der Plombe oder der Zerklage haben wir natürlich sehr selten eine Infektion des Inneren des Auges, weil wir eigentlich gar nicht ins Auge reingehen, es sei denn, man gibt irgendwie nochmal Gas ein, aber da ist das Risiko einer Endophthalmitis ja quasi nicht vorhanden. Aber hier kann es in seltenen Fällen zu einer Plombe oder Zerklage-Infektion kommen, da ist das Risiko aber auch kleiner 3%, also relativ selten glücklicherweise. Komplikationen einer Plombe oder einer Zerklage sind aber muskuläre Probleme, denn wir haben ja gehört, dass man zum Beispiel Zerklage unter die Augenmuskeln legt. Das heißt, hier kann es zu einer Schielstellung entsprechend dann kommen, zu Doppelbildern. Und wenn der Druck extrem stark ist, kann es auch sein, dass man die Gefäße beschädigt und es dadurch zu einer Ischämie kommt, auch zum Beispiel des vorderen Augenabschnitts. Und auch Druck auf die Vortexvenen kann entstehen. Dadurch kann man Skleraödem entwickeln und es kann dann auch, weil das Blut nicht abfließen kann, zu einer Aderhautamotio kommen.
Eine weitere Komplikation ist die Tensiodekompensation oder auch eine Hypotonie postoperativ durch Gas oder Öl, durch zu viel Druck der Tamponade, wenn man das Auge einfach ein bisschen zu gut gemeint gefüllt hat am Ende der Operation oder auch das Gas expandiert noch innerhalb der Tage nach der Operation. Das bemerken die Patienten dann auch mit typischerweise Schmerzen, sogar bis Kopfschmerzen, starke Schmerzen am Auge, eine Rötung am Auge, ein Hornhautödem sieht man. Da kann man dann zunächst den Patienten erstmal versuchen zu therapieren mit Acetazolamid, einem Entwässerungsmedikament, also mit Glaupax und auch mit Drucks senkenden Augentropfen, die bei verschiedenen Wirkmechanismen angreifen. Dann gibt es noch als weitere Komplikation, die zu nennen ist, die Katarakt. Die entsteht nach Vitrektomie eigentlich innerhalb der 3 Jahre nach der Vitrektomie. Das ist eigentlich vorprogrammiert. Das liegt einfach daran, dass wenn der Glaskörper entfernt ist, dass die sauerstoffreiche Netzhaut dazu führt, dass der Sauerstoff durch den Glaskörperraum besser nach vorne diffundieren kann und die Linse ärgert und die Linse dadurch dann auch eintrübt sekundär, als auch der Druck des Öls oder auch des Gases gegen die Linse. Das mag sie auch nicht so gern. Deswegen kann man dem Patienten auf jeden Fall erzählen, er wird die Katarakt früher, als er sonst vielleicht hätte, entwickeln.
Und wenn Gas im Auge drin war, sieht das häufig so gefiedert aus. Das ist ganz typisch. Das kann dann temporär sein. Wenn die Katarakt durch Öl entsteht, ist sie meistens bleibend. Also dann kann man zum Beispiel die Ölentfernung kombinieren mit der Kataraktoperation. Und auch wenn man initial keine Katarakt sieht, entwickeln trotzdem meistens innerhalb von 1 Jahr die Patienten eine Kernsklerose. Also das ist eben fast sicher, wie Nina gerade schon gesagt hat. Dann kann es durch den Reiz auch dazu kommen, dass sich Flüssigkeit in der Netzhaut einlagert und ein zystoides Makuloödem entsteht. Hier kann man erstmal ganz entspannt abwarten, die Spontanresorption abwarten und wenn sich das nicht bessert, dann würde man erstmal therapieren mit Tropfen und Tabletten, also mit Cortison, Augentropfen und nicht steroidalen Antiphlogistika und man gibt auch Glaupax-Tabletten, also Dorzolamid nochmal systemisch dazu. Wenn das nichts bringt, kann man Triamcinolon-Parabulbär spritzen, also Cortison nochmal genau lokalisiert geben oder aber auch Ozodex ins Auge geben.
Man muss den Patienten zudem darüber aufklären, dass er ein erhöhtes Risiko hat, wenn er schon eine Ablatio in einem Auge hatte, auch am Partnerauge eine Ablatio irgendwann im Verlauf des Lebens zu entwickeln. Die Inzidenz, dass am anderen Auge auch eine Ablatio auftritt, liegt jährlich bei 1%. Also das ist, kann man sich vorstellen, 100-fach erhöht im Vergleich zur Normalbevölkerung, die keine Ablatio schon an einem Auge hatten, da die normale Inzidenz der Ablatio ja bei 1 zu 10.000 liegt. Deswegen ist es wiederum ganz, ganz wichtig, den Patienten einfach über die Symptome Blitze, Rußregen, Schatten aufzuklären. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Die Patienten müssen darauf aufmerksam sein. Also Augen auf für Symptome. Blitze, Rußregen, Schatten. Dann sind wir, denke ich, am Ende unseres Podcastes. Oder hat einer von euch noch was zu sagen? Mohamed, möchtest du noch was ergänzen?
Das war alles perfekt.
Ja, ich denke auch. Dann haben wir den ersten Podcast jetzt zu Ende gebracht.
Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir.
Genau, es hat Spaß gemacht und dann hoffen wir, dass wir euch bald wieder begrüßen dürfen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ein Aperol darauf trinken, oder?
Ab in die Sonne.
Genau, ab in die Sonne, Sonnenuntergang genießen mit einem Gläschen Aperol. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.